Wir leben ja heute im digitalen Zeitalter. Muss ja mal nachschauen. Genau, da ist es ja, ja. Ihr kennt alle dieses kleine Gerät und ich traue mir fast behaupten, dass jeder von euch da herinnen so ein kleines Gerät besitzt, ja. Die Neuen, das sind die Smartphones, die Älteren, das sind die Handys. Und mit den neuen Smartphones, da kann man natürlich schöne Fotos schicken, Mitteilungen senden. Und ja, es werden heute weltweit Nachrichten, Mitteilungen versendet en masse. Und jeder ist davon betroffen, mache ich genauso. Und ich möchte diese Geräte nicht mehr missen. Es hat ja viele Vorteile. Ja. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, wie schaut es überhaupt mit der Nachhaltigkeit aus? Weiß jemand noch, was er vor einem Jahr jemandem mitgeteilt hat? Ja, und ich habe mich jetzt ein bisschen zurückerinnert und gehe circa 30 Jahre zurück, knapp 30 Jahre. Das war genau die Zeit, wo ich meine Frau kennengelernt habe. Und da hat es diese kleinen Geräte noch nicht gegeben. Ja, keiner hat gewusst davon und wir waren ja weit entfernt. Ja, wir haben ungefähr 500 Kilometer voneinander gelebt. Und in dieser Zeit, was hat man getan? Es hat ein Festnetz gegeben, man hat mit dem Festnetz telefoniert. Natürlich war die Rechnung ein bisschen erhöht. Die Eltern waren nicht immer gerade so erfreut. Aber sie haben gedacht, okay, wenn die Freundschaft passt, dann können wir das Finanziellen wegstecken. Ja? Und ich habe mir jetzt in der Vorbereitung ein bisschen nachgekramt in meinem Archiv. Und siehe da, es sind noch Briefe aufgetaucht. Ja, ja, solche Briefe, die man in der Zeit des Verliebens kriegt, die schmeißt man natürlich nicht so schnell weg. Ja, das ist ja was Besonderes. Ja. Und wenn ich jetzt anschaue, das Kuvert Violett, Violett war die Lieblingsfarbe damals meiner Frau. Ja, das erinnert noch wieder, ja, selbst nach 30 Jahren. Und ich habe jetzt in der Vorbereitung meine Frau diesbezüglich schon darauf eingeweiht. Ja. Sie ist nicht ganz so überrascht. Nicht, dass jetzt etwas vorkommt, was vielleicht nicht unbedingt so erwünschenswert gewesen wäre von ihr. Ja. Und ich habe an irgendeinen Brief herausgekramt und habe gedacht, der passt. Ja, ich habe gar nicht lange umeinander gesucht. Und tatsächlich auf diesen Brief ist das Datum datiert 1.3.1993. Ja, also 27 Jahre. Und das ist ganz was Besonderes, ja, wenn man diesen Brief hält, in der Hand hält. Ja, und ich bin als erstes, ich war ganz erstaunt, was drinnen gestanden ist, weil ich habe überhaupt nichts mehr gewusst davon. Und meine Frau wollte natürlich auch wissen, was war da drinnen gestanden in dem Brief. Und sie hat ihn auch durchgelesen. Sie hat ihn ja an mir geschrieben. Und sie war auch ganz erstaunt. Sie hat nichts mehr davon gewusst. Ja, obwohl in dieser Zeit, wo wirklich das eine bewegende Zeit ist, ja, wenn man so frisch verliebt ist, aber man vergisst. Ja. Und wir Menschen sind natürlich auch, vergessen auch die schönen Seiten des Lebens oft sehr, sehr schnell. Ja. Und es geht nicht heute, ja, was ich noch da erwähnen wollte von diesem Brief, ja, was zu dem Thema passt. Oben links in der Ecke, das war ein Bibelvers auf dem Papier, was sie verwendet hat. Und das hat mich sofort angesprochen. Da steht, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Jesaja 43, Vers 1. Das war natürlich jetzt nicht so gemünzt, ja, dass jetzt das auf sie gedacht war, ja, denn ich gehöre jetzt hier, ja. Nein, der Vers hat mich persönlich angesprochen, ja, weil in meinen jungen Jahren mit circa 21 Jahren dieser Vers entscheidend war und der für mein Leben lebensverändert war. Und in dieser Zeit habe ich erkannt, und das war mein Konfirmationsspruch. Und in dieser Zeit habe ich erlebt, wie Gott persönlich zu mir gesprochen hat. Er hat mich erlöst, er hat mich freigekauft. Ja. Und um das geht es ja dann eigentlich noch in der Predigt, ja, im Wort Gottes. Ja. Und das und dieser Vers hat natürlich da eine besondere Beziehung. Ja. Und dann möchte ich noch einen Satz zitieren, was drinnen steht. Ich bin so froh, dass wir beide um die Vergebung wissen, sie schon so oft erfahren haben und uns dadurch auch gegenseitig vergeben können. Das ist ein ganz entscheidender Vers und Satz, was eine Beziehung betrifft im zwischenmenschlichen Bereich, ja, und natürlich die Beziehung zwischen Mensch und Gott, ja. Und wenn wir, und wir haben beide das erfahren, und Gott hat eigentlich beide in unser Leben fast zur selben Zeit gesprochen, wo wir ihn erkannt oder erkennen haben dürfen, obwohl wir so weit weg gewohnt haben. Und dieser Vers ist natürlich auch wichtig. Die Verliebtheitsphase geht auch natürlich vorbei. Es ist der Alltag da, es kommen Sorgen, Nöte, ja. Und da geht es darum, ja, wie wir miteinander umgehen. Und da ist es gut zu wissen, dass uns vergeben worden ist, dass wir auch dadurch bereit sind, auch den anderen zu vergeben. Ja, und wir dürfen in diesem Jahr unsere Silberhochzeit feiern. Und es ist ein großes Geschenk, wo wir natürlich sehr dankbar sind, wo Gott uns die Jahre hindurch durchgetragen hat und dass wir eigentlich jetzt noch das weitere Leben genießen dürfen. Ja, aber eigentlich geht es heute, und da gehe ich nochmal weiter zurück, ein paar tausend Jahre, es geht ums Evangelium, um das Wort Gottes. Ja? Und wir sind ja in der Predigtreihe beim Johannesevangelium und kommen heute eigentlich zum Ende des Johannesevangeliums. Das letzte Kapitel, Kapitel 21. Und wir haben bei der letzten Predigt vor 2 Wochen, die der Jochen gehalten hat, ja, davon schon gehört, was passiert, die Situation damals, wo Jesus auferstanden ist und wo er seinen Jüngern begegnet ist, ja, und wo er erschienen ist und wo Begegnung mit Jesus, mit Menschen ist, war das erste: Friede sei mit euch, ja, und das war euch heute auch das, was unser Gast hier heute, ich habe ganz kurz mit ihm geredet, der Pastor aus Vorarlberg, der sich auf einer Kur befindet in Bad Gastein, er hat zu uns gesagt: Friede sei mit euch, ja, und das ist das, was Jesus, wenn Jesus in ein Herz eines Menschen kommt, dann entsteht Friede. Ja. Und der Johannes hat ja das Johannesevangelium geschrieben und er war ja der Leibhaftige, der Zeuge, der hat ja mit Jesus gelebt, er war ja bei ihm. Ja. Und er hat es niedergeschrieben. Und ich habe die Predigt heute in 2 Teile gegliedert. Der erste Teil, das sind die Verse 1 bis 14, also Johannes 1, nicht Johannes 1, sondern Johannes 21, die Verse 1 bis 14. Da wird berichtet von dem Auferstandenen am See von Tiberias. Und das wird für euch vielleicht neu sein, welcher See ist das überhaupt? Das ist der See Genezareth. Ja? Und Johannes spricht eigentlich ein einziger von dem See Tiberias. Und meine Frau und ich haben ja 1996 eine Israelreise machen dürfen. Wir waren dort am See Genezareth. Und Tiberias liegt in der Mitte des Sees, ja, ein kleiner Ort. Und dort war ja eigentlich das, wo Jesus da seine Jünger gerufen hat, ja. Das war das Wirken Jesus von Beginn an, in der Gegend. Ja, ich lese die Verse. Danach offenbarte sich Jesus abermals den Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so: Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und 2 andere seiner Jünger. Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer, aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes, so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten's nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische. Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, es ist der Herr, da gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen. Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. Spricht Jesus zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an Land voll großer Fische, 153. Und obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht. Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl. Niemand aber unter den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, es ist der Herr. Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt's ihnen, desgleichen auch den Fisch. Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war. Soweit einmal der erste Teil. Ich habe den ersten Teil die Überschrift gegeben: Jesus beschenkt seine Jünger. Es waren ja wieder einige Jünger beieinander. Ja? Der Petrus war dabei, der Thomas, vom Thomas der Ungläubige oder der Zwilling auch genannt, den haben wir von der Predigt gehört, der hat nicht glauben können, dass Jesus auferstanden ist. Ja? Er wollte es wissen. Er hat gesagt: Ich glaube nur, wenn Jesus mir selber das zeigt. Und dann tatsächlich ist Jesus wieder begegnet. Und jetzt darf er wieder dabei sein. Ja? In der Situation. Es waren dabei der Jakobus und der Johannes. Das waren die Söhne des Zebedäus. Denen hat Jesus den Beinamen gegeben, die Donnersöhne. Wahrscheinlich, weil sie so temperamentvoll waren. Und dann war auch noch dabei der Nathanael aus Kana. Und da lesen wir in Johannes 1, der war einer der ersten Jünger, wo mit Jesus mitgegangen sind. Ja, der war in der Berufung dabei. Und Jesus spricht zu ihm: Er war ein rechter Israelit, in dem Fall kein Falsches. Und der Kärntner würde sagen, das war eine ehrliche Haut. Und ja, und zwei andere Jünger dazu noch, wird berichtet, und einer davon ist Johannes. Und das ist interessant, wie Johannes von sich immer wieder schreibt in diesen Kapiteln. Ja. Und ich möchte euch mal jetzt mit hineinnehmen, wie ist es eigentlich den Jüngern damals gegangen in der Situation? Ja. Sie haben ja bewegende Zeit erlebt, wenn man überlegt, der Verrat von Jesus, die Kreuzigung, ja, wie geht es überhaupt weiter? Ja, es war Trauer noch vorhanden. Es war Orientierungslosigkeit. Ja, was wird aus ihrem Leben? Jesus ist weg. Sie haben aber noch mitgekriegt, als Jesus ihnen gesagt hat, geht's nach Galiläa. Ja, geht's zurück nach Galiläa. Und das war wahrscheinlich der Grund, warum sie sich da wieder versammelt und getroffen haben. Das war eigentlich der Ursprung ihres Wirkens, wo Jesus sie gerufen hat, aus ihrem Alltag heraus. Und ja, wie so ist, Petrus, der war ja damals schon der Herdenführer, so, der hat wieder die Initiative ergriffen: Kommt, was macht man? Gehen wir wieder fischen. Ja. Und die anderen wussten halt auch nichts Besseres zu tun, haben sich mitreißen lassen, sind ins Boot gestiegen und sind wieder zum Fischen gefahren, das, was sie eigentlich gelernt haben. Ja. Und ja, was war das Ergebnis? Kein Fang, ja. Leere Beute, und es ist schon langsam hell geworden, und sie haben gedacht, das nutzt eh nichts, wir brechen die Zelte ab und fahren wieder Richtung Ufer. Ja. Wahrscheinlich waren sie auch frustriert, kann ich mir vorstellen. Und als sie dann am Ufer langsam ankommen, steht ein Mann draußen. Ja? Und das, was der Mann spricht, war: Hey, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Und das war ja Jesus, ja. Und eigentlich war es interessant, ja, wie Jesus ihnen begegnet. Kinder, ja, da war ja Vertrautheit da, ja, habt ihr nichts zu essen? Er hätte ja sagen können: Hey, ihr Pfeifen, habt ihr das nicht gelernt die letzten 3 Jahre? Ja, ihr wart so mit mir unterwegs, ja, wieso habt ihr nicht gebetet? Ja, hätte er dann sicher was gefangen, so wie wir vielleicht, ja, auf unsere Art und Weise darüber antworten würden. Nein, Jesus hat anders reagiert. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Er ermutigt sie: Gebt nicht auf, sagt Jesus, ja, werft eure Netze nochmal aus. Und zu der Zeit wurde es den Jüngern noch nicht so bewusst. Interessant ist, sie haben den Mann sofort gehorcht. Also war für denen wahrscheinlich schon etwas da. Es steht nichts drin von einem Widerruf, nichts. Nein, die haben gehört und haben nochmal die Netze ausgeworfen. Und tatsächlich, ja, es war das Netz voll. Und in der Situation, wo sie dann die Fische eingesammelt haben, hat Johannes zu den Jüngern mitgeteilt: Hey, das ist ja Jesus. Er, der eine besondere Beziehung zum Herrn gehabt hatte, er war der Feinfühlige. Er hat sofort gewusst: Das ist der Herr. Und was ist dann passiert? Petrus, ja, sofort ab, ja, ins Wasser und gleich so wie er ist, hin zum Herrn, vor lauter Freude, ja, wahrscheinlich, oder, ja, denen war dann wurscht, was los war mit den Fischen, wie die an Land kommen, was denn los war, ja, und der Rest der Mannschaft, die noch übrig geblieben sind, die haben natürlich sich darum kümmern müssen, ja, um die fette Beute, ja, die haben schöpfen können und die haben letztendlich ja die Fische dann an Land gezogen und es steht, und auch in anderen Evangelien, die Zahl 153. Was hat 153 zu bedeuten? Und beim Nachforschen bin ich dann draufgekommen, ist eigentlich ja ganz plausibel. Das beweist, ja, dass der Schreiber, dass es die Wahrheit ist. Ja, der hat sie mitgezählt, die waren dort. Ja, die haben die Beute gezählt. Das waren 153. Ja, und wie sie hinkommen dann an Land, hat Jesus schon alles vorbereitet. Ja. Das Feuer hat gebrannt, es war schon Brot da. Jesus versorgt sie. Ja. Er teilt aus. Und dann, denke ich, ist den Jüngern wieder die Erinnerung gekommen, wie es zu Beginn des Wirkens Jesu war, wo sie sich aufgemacht haben, ihr Leben aufzugeben und mit Jesus zu gehen, die Speisung der 5000. Das ist ihnen sicher in Erinnerung gekommen, wie damals Jesus gewirkt hat. Und jetzt haben sie eigentlich erlebt, als wie der auferstandene Herr eigentlich die gleiche Wirkungskraft hat. Nicht nur, wie er leibhaftig unter ihnen war. Und das bezeugt eigentlich, dass Jesus heute auch noch die gleiche Wirkungskraft hat unter uns, als der Unsichtbare. Ja. Und mir ist so ein Bild auch in der Vorbereitung vor den Augen gekommen, das Vergleich von dem Boot, von den Jüngern, die da drin gesessen sind, ist auch der Vergleich zu einer Gemeinde, zu den Gläubigen, so wie ihr hier versammelt seid. Ja, wir sind hier lauter verschiedene Menschen. Jeder ist einzigartig. Und wir haben vorhin auch im Gebet gehört, ja, wie wunderbar, Gott, hast du mich, hast du jeden Einzelnen erschaffen. Jeder Einzelne hierinnen ist ein Wunderwerk Gottes. Und jeder hat auch seine eigene Glaubensbiografie. Jeder von euch hat seine eigenen Erlebnisse, Erfahrungen gemacht auf seinen Glauben an Gott und an Jesus und an die Bibel, die auch heute noch ganz aktuell ist und ganz persönlich in Lebenssituationen hineinspricht. Vielleicht können einige unter euch noch nicht so alles richtig einordnen, was es mit dem Glauben an Jesus so auf sich hat. Oder vielleicht befindest du dich in einer Orientierungsphase. Vielleicht gibt es auch Zweifel in deinem Glaubensleben, so wie es dem Thomas ergangen ist, oder es läuft alles so irgendwie dahin. Ich glaube, den Jüngern damals ging es auch nicht anders. Wie geht es weiter? Was ist jetzt unser Auftrag? Was ist jetzt mein Auftrag in dieser Welt? Jesus ist weg. Geht's zurück in den alten Beruf, in die alten Gewohnheiten? Da kennt man sich aus, da fühlt man sich vielleicht wohl. Genau in so einer Situation befanden sich die Jünger. Und wie wir auch gehört haben, dass Petrus derjenige war, der die Initiative ergreift hat. Und so sind auch wir manchmal so Machertypen wie der Petrus. Kennt ihr auch solche Situationen in eurem Leben? Also ich kenne sie schon von mir, wo man unser Leben selber in der Hand haben wollen und gestalten. Und das ist ja eigentlich nicht schlecht. Ja? Wir dürfen ja gestalten. Gott hat uns ja einen Handlungsspielraum gegeben. Aber was passiert, wenn wir an unsere Grenzen stoßen oder wir mit unserer Weisheit am Ende sind? Ja, dann werden wir wahrscheinlich zuerst alle Register aus unserer Berufs- oder Lebenserfahrung ziehen Und erst dann, wenn wir anstehen, dann nehmen wir vielleicht Jesus wieder mit ins Boot. Ja, dann wird unser Glaubensleben oder unser Gebetsleben wieder intensiver. Wir beschäftigen uns wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr mit dem Wort Gottes. Ja, oftmals sind wir zu voreilig und unser Stolz und unsere menschliche Weisheit liegen sehr oft zwischen uns und Jesus. Aber was können wir von unserem Text von den Jüngern lernen? Trotz Misserfolg ließen sich die Jünger nicht entmutigen und befolgten den Rat des Mannes am Ufer. Jesus lässt uns nicht im Stich. Das soll auch uns ermutigen, nicht aufzugeben, auch wenn uns die Luft ausgeht. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der auferstandene Jesus uns treu zur Seite steht. Maximal 90 Meter. Das waren die 200 Ellen, was umgerechnet ungefähr 90 Meter sind, wo Jesus am Ufer entfernt war. Ja, und so ist auch Jesus noch maximal 90 Meter von uns entfernt, da heute er unsichtbar. Er versorgt uns, er kümmert sich um all unsere Nöte. Kommt zum Frühstück. Er weiß immer, was dran ist. Er schenkt all inklusiv. Stärkung nicht nur für den Leib, auch für Geist und Seele. Lassen wir uns von Jesus immer wieder neu beleben. Er stillt unseren Lebenshunger. Er gibt uns die Kraft, Tag für Tag. Auch wenn wir Jesus aus den Augen verlieren, er hat uns immer im Blick. Mit welchen Herausforderungen bist du gerade deinem Leben, Glaubensleben konfrontiert? Sind Zweifel vorhanden? Bist du dir nicht sicher, ob das alles stimmt, was in der Bibel steht? Warum bin ich mit der einen oder anderen Herausforderung gerade konfrontiert? Die Jünger wussten das in ihrer Situation auch nicht. Aber sie hatten das einerlebt. Jesus lässt sie nicht im Stich. Und das haben wir als Familie gerade erlebt. Als Ende Jänner meine Schwiegermutter schwer erkrankt ist. Und sie hat dann am Wochenende schon Anzeichen gehabt, dass es ihr nicht gut geht. Und am Montag ist der Arzt noch bei ihr gewesen und hat eigentlich auch nichts weiter veranlasst, als Medikamente zu verschreiben. Und am Dienstag früh, das war mein freier Tag am Vormittag, hat sie sich telefonisch nicht gemeldet. Ich habe dann die Medikamente besorgt, um 8 Uhr bei der Apotheke und bin dann zu ihr hochgefahren. Und habe sie dann gefunden, im Bett liegend. Sie war noch ansprechbar, aber ganz, ganz schwach. Und wir haben die Rettung gerufen sofort. Und meine Frau ist gekommen. Und der Rettungssanitäter hat schon gemerkt, es ist sehr brisant. Der Zucker war auf 20 herabgesenkt. Der Hubschrauber war gerade im Einsatz. Und sie sind mit der Rettung losgefahren, haben unterwegs die Notärztin auch aktiviert, die ist dann entgegengekommen, hat Infusion gegeben. Und wie wir dann beide auf der Intensivstation gewartet haben, wie die Ärzte dann gekommen sind, und die sind zwei Ärzte dann herausgekommen und die Diagnose war, also es ist ein sehr, sehr kritischer Zustand. Und wir können nicht garantieren und wissen nicht, wie das ausgehen wird. Und in dieser Situation ist es gut zu wissen, an wen man sich wenden kann. Ja, wenn man diesen auferstandenen Herrn und Heiland Jesus Christus kennt und ihn all das hinlegen darf. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich auch mich bedanken für all diejenigen, die dafür auch gebetet haben, für die Situation und auch für meine Schwiegermutter. Und der Oberarzt hat eigentlich das ziemlich so geschildert: Wir haben medizinisch alles getan, es liegt nicht mehr unter uns, nicht mehr in unserer Hand, was passieren wird. Und er hat es eher sarkastisch ausgetragen, entweder Gott oder Teufel. Also Leben oder Tod. Und sie war in etwa 10 Tage auf der Intensivstation. Und als es dann wieder besser gegangen ist, sie über den Berg war, hat der gleiche Oberarzt ausgesprochen, dass diese Frau das Wunder von Kärnten ist. Dass sie überlebt hat. Dass es nur wenige Menschen gibt, die überleben. Und das ist eigentlich ein Beweis. Und unser Herr hat ihr das Leben nochmal geschenkt, ein paar Tage hier zu sein auf der Erde. Ja. Und solche Situationen führen einen wieder näher zu Jesus hin. Letztendlich hat Jesus alles im Griff. Er hat die Jünger ermutigt und ermutigt uns. Werft nochmal das Netz aus. Er schenkt Gelingen. Nehmen wir uns wieder bewusst Zeit für das Gebet und beschäftigen wir uns wieder mehr mit seinem Wort. Das tut so gut. Wir lassen uns so schnell von den Sorgen des Alltags gefangen nehmen. Ja. So wie ich den Brief hergeholt habe und den durchgelesen habe, nimmt das Wort Gottes her, immer wieder, in Zeiten der Ruhe, der Stille, und lassen wir uns füllen nah von seinem Wort. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Textes und wir lesen weiter die Verse 15 bis 25. Jesus beauftragt den Petrus. Da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gütertest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um Amt zu zeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist's, der dich verrät? Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesem? Jesus spricht zu ihm: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Ja, nachdem die Jünger ausgiebig gefrühstückt haben, wird dann Jesus konkret, und zwar zu Petrus. Ja, und er spricht ihm dreimal an. Das erste Mal: Liebst du mich mehr? Dann noch einmal: Liebst du mich? Und zum dritten Mal: Liebst du mich? Und in der Vorbereitung bin ich dann auf eine Erklärung gestoßen, und was es heißt, dieses dreimal: Liebst du mich? Und die Bedeutung dieser Verse hängt vom Gebrauch zweier Synonyme für Liebe ab. Was ist ein Synonym? Analog sind Wörter synonym, wenn sie eine ähnliche oder sogar gleiche Bedeutung haben. Der Begriff Synonym bzw. Synonymie stammt aus dem griechischen Synonymos und bedeutet übersetzt so viel wie gleichnamig. Und wenn zwei Synonyme im Kontext in unmittelbarer Nähe stehen, wird ein geringfügiger Unterschied in der Bedeutung hervorgehoben. Als Jesus Petrus fragte, ob er ihn liebt, benutzte er ein Wort für Liebe, das vollkommene Hingabe andeutet. Petrus erwiderte mit einem Wort für Liebe, das seine Zuneigung für Jesus erkennen lässt, aber nicht unbedingt seine vollkommene Hingabe. Und ich glaube, dass diese vollkommene Hingabe zu Jesus bei Petrus schon vorhanden war. Ja? Er wollte seinem Herrn schon nachfolgen. Ja? Aber er hat natürlich aufgrund seines Versagens gewusst, das werde ich wahrscheinlich unmöglich schaffen. Und der Herr hat wahrscheinlich sicher an die Situation gedacht, ja, wo er Jesus verraten hat. Und ich denke, wir kennen das alle, wo Jesus eben abgeführt worden ist, hat sich der Petrus ja hinter ihm hergeschlichen und wollte natürlich wissen, was mit Jesus passiert. Und Jesus hat ja schon prophezeit dem Petrus, ja, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und natürlich, der Petrus, so wie er war, Herr, wenn dich alle verlassen, ich nicht, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Und dann, wie der Hahn das dritte Mal gekräht hat, ist ihm das bewusst worden, ja. Und er hat dann bitterlich geweint. Und das hat er gewusst. Und deswegen hat er, ist es ihm bewusst worden, schafft er das überhaupt, diese vollkommene Hingabe an Jesus hin, ja. Dieses sich selbst auflassen. Und eigentlich ist das das Schöne, was ihr danach gefunden habt, das steht in Lukas 22, Vers 31 bis 34. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Ja? Und das ist eigentlich das Befreiende, dass wir nicht selber kämpfen müssen mit aller Gewalt, dass Jesus für uns betet, ja? Dass wenn wir nicht mehr können, dass er für uns eintritt, für uns betet. Und es tut einfach gut zu wissen, dass Jesus für unseren Glauben betet. Auch wenn wir schwach sind, ist er es, der uns immer wieder zurückholt. Ja, unseren Glauben wieder neu belebt. Und das ist so befreiend. Das tut so gut. Und Petrus hat es dann in Folge selbst erlebt und verstanden, warum diese vollkommene Hingabe in der Verbindung mit dem Heiligen Geist zu Jesus so wichtig ist. Es ist ja dann die Aussendung des Heiligen Geistes noch geschehen, den Jüngern gegenüber, wie dann Jesus tatsächlich eben verschwunden ist, ja, zumindest sichtbar. Und Petrus war es ja, wenn wir nach dem Johannesevangelium kommt ja die Apostelgeschichte. Und in der Apostelgeschichte wird am Anfang berichtet von den ersten Gemeinden. Und da war ja federführend der Petrus, der Johannes und der Jakobus. Das waren die Gründer der ersten Gemeinden. Und die hatten ja große Wunder erlebt. Ja, das war ja fast gleichzusetzen, was Jesus erlebt hat oder was Jesus getan hat, haben wir sie eins zu eins nach. Ja. Es sind Tausende von Menschen zum Glauben gekommen. Die haben Heilungen erlebt. Ja. Aber sie haben natürlich auch Schmähungen erlebt. Ja. Ihnen ist es auch nicht leicht gemacht worden. Sie sind dann auch angegriffen worden, verfolgt worden und sind letztendlich auch eingesperrt worden. Und haben letztendlich im Gefängnis wiederum erlebt, wie die Ketten gefallen sind. Ja. Haben sie Befreiung erlebt, wo sie wieder aus dem Gefängnis hinausspaziert ist, ja, wo Jesus, und das war eigentlich gewaltig. Und die größten Probleme hatten sie eigentlich letztendlich mit den religiösen Führern, so wie es Jesus genauso erlebt hat. Und circa 3 Jahrzehnte hat der Petrus gewirkt und dann starb er auch den Märtyrertod. Und er sollte ursprünglich genauso gekreuzigt werden wie Jesus, aber er wollte das nicht und hat sich eigentlich genau verkehrt herum mit dem Kopf nach unten kreuzigen lassen. Und Jesus hat letztendlich Petrus schon darauf vorbereitet, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und das sagen die Verse 18 und 19 aus, wo er sagt, wahrlich, wahrlich. Und immer wenn das auftritt, ist es eine ganz besondere Aussage von Jesus. Ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hin wolltest. Wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo du nicht hin willst. Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Und in den letzten Versen unseres Johannesevangeliums will Petrus wissen, was mit Johannes passieren wird. Warum? Sie hatten ja in den letzten Jahren sehr viel erlebt miteinander. Und ich denke, da ist eine Beziehung da gewesen, da war Freundschaft da. Ja? Und wir lesen, als Petrus diesen saß, spricht er zu Jesus: Herr, was wird aber mit diesen? Vielleicht haben sie schon gewusst, natürlich, Johannes hat eine besondere Beziehung zu Jesus gehabt. Was wird mit ihm passieren? Ja? Und Jesus sagt dann: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam auf einmal unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte nicht zu ihm gesagt, er stirbt nicht, sondern: Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an? Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. Und das spricht wiederum für den Johannes, dieser Vers danach, dass er das geschrieben hat, ja, und dass sein Wort wahr ist. Jesus war ja der Lieblingsjünger von Jesu. Wie geht es mit ihm weiter? Aber Jesus steigt nicht darauf ein. Was geht es dich an, sagt er. Folge du mir nach. Schau nicht auf die anderen. Petrus soll sich auf seinen Dienst besinnen in der Nachfolge, auf seine Hingabe zu seinem Herrn. Und wir Menschen sind immer darauf bedacht zu vergleichen. Was passiert mit den anderen? Keiner will gerne benachteiligt werden, den Kürzeren ziehen. Im Gegenteil, jeder will immer besser dastehen, besser aussehen, besser abschneiden als der andere. Lassen wir uns von unseren menschlichen Befindlichkeiten nicht zu sehr ablenken. Fokussieren wir unseren Blick auf Jesus. Was hat er für mich getan? Zum Abschluss des Johannesevangeliums nochmal kurz zusammengefasst: Was war eigentlich der Auftrag von Johannes? Er hat den Auftrag gehabt, das als Augenzeuge niederzuschreiben, was er erlebt hat. Und einmal nochmal grob zusammengefasst: Er hat bezeugt, dass Jesus, ja, wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dass er Gottes Sohn ist, ja, und dass er letztendlich auch, ja, gekommen ist, um die Menschen und die Welt zu erlösen, sie wieder frei zu kaufen, dass der Zugang zum Vater wiederhergestellt wird. Und wie es heute in der Früh noch ein Vers begegnet, und das war eigentlich der Vers des Tages, kriege ich übrigens als App aufs Handy zugeschickt, und Gott wirkt da durch die neuen Medien, und das war Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist die zentrale Aussage. Ja? Und jeder Mensch, der das erlebt hat, ja, ist letztendlich auch beauftragt, ja, Jesus nachzufolgen und da seine Botschaft den anderen Menschen mitzuteilen. Und es gibt viele Menschen, ja, die wir kennen bei uns her, die diese Botschaft, ja, das Evangelium eigentlich nicht mehr kennen. Ja. Viele Menschen können und wollen das nicht mehr glauben, dass das Evangelium Wahrheit ist. Und wenn ich jetzt wieder zurückkomme zu meinem Smartphone: Jeder Mensch glaubt, ja, dass man mit diesem Gerät Mitteilungen und Bilder senden kann in die ganze Welt innerhalb kurzer Zeit. Wie das funktioniert, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das übersteigt meine menschliche Intelligenz. Aber ich glaube, dass der Schöpfer dieser Welt die Voraussetzungen dafür geschaffen hat, dass es funktioniert. Und das ist letztendlich für mich ein Beweis, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass unsere Gebete keine leeren Worte sind, sondern dass sie von unserem Herrn und Heiland erhört werden. Egal, wo wir uns auf dieser Welt befinden und von wem sie gesprochen werden. Das Gebet war von Beginn an der Dialog zwischen Gott und den Menschen. Und wenn wir ein ehrliches Gebet sprechen, indem wir Jesus all unser Versagen und unsere Schuld hinlegen und ihn bitten, dass er uns vergibt, so gilt das heute noch. Und zum Schluss unseres Textes macht der Schreiber nochmal deutlich, dass das niedergeschriebene Evangelium wahr ist und dass es noch viel zum Berichten gäbe. Aber das würde den Rahmen sprengen. Und um den Rahmen der heutigen Predigt nicht zu sprengen, will ich an dieser Stelle nochmal kurz zusammenfassen von den zwei Teilen, worum es ging in dieser Predigt. Der erste Teil, Jesus, der auferstandene Herr, beschenkt seine Jünger. Er versorgt und ermutigt uns. Er lässt uns nicht im Stich. Er stillt unseren Lebenshunger. Leib, Seele und Geist all inclusive. Und im zweiten Teil geht es um Jesu Auftrag an Petrus und das gilt auch für uns heute. Liebst du mich? Liebst du mich vollkommen? Sagt Jesus. Vertraust du mir? Folgst du mir nach? Petrus' Auftrag war, seinen Herrn zu bezeugen und das hat er auch getan. Er hat sich gebrauchen lassen und dabei viel erlebt. Und das wünsche ich euch auch und möchte euch ermutigen in der Nachfolge Jesu. Das Leben mit Jesus ist spannend. Er macht uns Mut. Ja, er begleitet uns Tag für Tag und versorgt uns mit all dem, was wir brauchen. Amen.